Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im rbb24-Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz beraten. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich steht die Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt von Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle UK.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
Jeder vierte Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören. Das zeigt eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter fast 4000 Hausärztinnen und Hausärzten. Viele von ihnen wollen auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Als Grund geben sie zu hohe Arbeitsbelastung und zu viel Bürokratie an. Nach einer Hochrechnung der Stiftung könnte sich die Zahl der unbesetzten Hausarztstellen in Deutschland in den kommenden 5 Jahren auf rund 10.000 verdoppeln. Die Bundesregierung plant, dass Hausärzte künftig auch den Zugang zu Facharztpraxen regeln sollen. Immer mehr Haushalte in Deutschland produzieren Strom mit sogenannten Balkonkraftwerken. Der Bundesverband Solarwirtschaft schätzt, dass es inzwischen mindestens 1 Million dieser Anlagen gibt. Damit habe sich deren Anzahl innerhalb eines Jahres verdoppelt. Balkonkraftwerke heißen offiziell Stecker-Solargeräte und sind kleine Photovoltaikanlagen. Ihre Leistung ist auf 800 Watt begrenzt. Bei Sonnenschein speisen sie ihre Leistung über eine Steckdose ins heimische Netz ein. Dadurch muss ein Verbraucher weniger Strom von seinem Versorger beziehen. Produziert die Anlage einen Überschuss, wird der Strom entgeltfrei ins Netz eingespeist. Der Künstler Günther Uecker ist tot. Er ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben, wie sein Verlag mitgeteilt hat. Uecker gehörte zur berühmten Düsseldorfer Künstlergruppe Zero. Aus Düsseldorf Thomas Carlos.
Zu Uekers Markenzeichen wurden vor allem dreidimensionale, reliefartige Nagelbilder auf Platten und Brettern. Seine Werke erzeugten durch die Anordnung der Nägel ein dynamisches Spiel von Licht und Schatten. Aber wer ihn auf den Nagel verkürzen will, verkennt ihn, denn Uecker war gleichzeitig Maler, Bühnenbildner, Zeichner und Filmemacher. Viele große Museen und Sammlungen in aller Welt, wie zum Beispiel das Museum of Modern Art in New York, würdigten sein Werk. Auf Auktionen erzielten seine Arbeiten zum Teil 7-stellige Summen. Ende der 90er Jahre gestaltete er den Andachtsraum im neuen Reichstagsgebäude in Berlin. Zuletzt malte er Manns hohe Wasserbilder ganz in Blau.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 12 Grad und in Friedrichshagen 13, in Brandenburg zwischen 11 in Jüterbock und 14 Grad in Senftenberg. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen hier mit dem Stück Avila and Tequila, gespielt von einem Quintett um den Jazzpianisten Michael Naura.
Des Tages auf Radio 3. Heute mit Nora Bosson.
Grüße Sie, Frau Bosson, seien Sie herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Aus den USA, aus Los Angeles, waren ja in den letzten Tagen sehr beunruhigende Bilder zu sehen. Brennende Autos, Steine werfende Demonstranten und Soldaten in Kampfausrüstung auf den Straßen der Stadt. Sieht aus, als stünde Los Angeles vor einem Bürgerkrieg oder einer Art Bürgerkrieg. Jetzt wurde dort eine vorübergehende nächtliche Ausgangssperre verhängt. Präsident Donald Trump hatte Soldaten und Teile der Nationalgarde in die Stadt geschickt, um da die Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde zu bekämpfen. Diese Einsätze hat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom strikt abgelehnt. Er hat dieses Vorgehen gegen die Demonstranten als gestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten bezeichnet. Und da würden wir Sie gerne fragen, Frau Bosson, wie sehen Sie das? Hat Gavin Newsom recht? Gleicht Donald Trump immer mehr einem Diktator?
Ja, ich würde es mit sehr großer Vorsicht erstmal, aber leise bejahen. Gleichen heißt ja noch nicht, dass er es ist. Mein Kollege Daniel Kehlmann hat gerade in der FAZ von einer asymmetrischen Diktatur gesprochen, die er in den USA zu erkennen meint. Auch da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mit asymmetrisch meint er, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich betroffen sind. Das aber zeichnet die meisten Diktaturen aus. Wenn wir an die NS-Diktatur denken, hat es Juden natürlich auch deutlicher getroffen als andere Teile der Bevölkerung. Aber wenn wir uns das alles mal einzeln anschauen, können wir sagen, dass diese Nationalgarde, die Trump geschickt hat, sehr ungewöhnlich ist. Denn eigentlich untersteht sie ja dem Gouverneur eines Bundesstaates. Das ist aber nicht zum ersten Mal vorgekommen. Es gab in der Vergangenheit, beispielsweise 1965 unter Lyndon B. Johnson oder 1957 unter Eisenhower, schon mal genau solche Einsätze der Nationalgarde gegen den Willen der jeweils zuständigen Gouverneure. Allerdings muss man sagen, dass in beiden Fällen Proteste geschützt wurden, beziehungsweise 65 Protestmärsche der Bürgerrechtsbewegung und 1957 schützte die Nationalgarde die ersten schwarzen Schüler beim Betreten einer Schule, nachdem die krasse Rassendiskriminierung zumindest in diesem Fall ein Stück weit aufgehoben worden war. Das heißt, hier werden Schwächere geschützt und das, was Trump macht, ist ja genau das Gegenteil, gegen die Demonstranten, die sich gegen seine Politik positioniert haben, setzt er nun die Nationalgarde ein. Und das ist ein ganz anderer Drive, den das Ganze hat. Zudem muss man sagen, dass das Ganze ja nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass wir bei Trump, seit er in seiner zweiten Amtszeit ist, immer wieder beobachten, wie er das Gesetz wirklich sehr weit ausdehnt oder einfach ignoriert. Wir hatten das beispielsweise bei Elon Musk, der plötzlich die Behörde Dodge mehr oder weniger leitete, ohne dass er irgendwie gewählt war. Wir haben es aber auch mit den zunehmend willkürlichen Verhaftungen, Ausweisungen von Migranten, die beispielsweise direkt in das Hochsicherheitsgefängnis von El Salvador geschickt werden. Es gibt Gerichtsurteile dagegen. Trump allerdings droht dann vielmehr, anstatt diesen Gerichtsurteilen Folge zu leisten, den zuständigen Richtern damit, sie mit einem Absetzungsverfahren zu verfolgen. Und das sind natürlich Schachzüge, die man in einer gut laufenden Demokratie nicht vermuten würde. Zudem gibt es einfach auch Vordenker in diesem Bereich um Trump herum, die genau das sich wünschen, nämlich ein Ende der Demokratie und so etwas wie eine Tech-Monarchie mit einem sogenannten CEO an der Spitze, der deutlich diktatorische Züge trägt. Etwa Curtis Yarvin, ein einflussreicher Blogger und Vertreter der neoreaktionären Bewegung, auch dunkle Aufklärung genannt. Und nicht zuletzt können wir uns ja, glaube ich, alle noch sehr deutlich an die Bilder erinnern, vom Sturm auf das Kapitol, nachdem Trump seine Präsidentschaftswahl 2020 verloren hatte. Und ich glaube, daran zeigt sich letztlich eine Diktatur. Nicht daran, ob jemand demokratisch ins Amt gewählt wurde, das wurde Hitler auch, sondern ob er auch demokratisch wieder aus dem Amt herausgewählt werden kann. Das große Problem allerdings ist, wenn wir das sehen, dass das nicht mehr möglich ist, dann ist es aber auch wirklich absolut zu spät.
Mit aller Vorsicht, ja, sagt Nora Bossong zu unserer Frage des Tages, gleicht Donald Trump immer mehr einem Diktator. Haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gern.
Das war die Meinung von Nora Bossong zur Frage des Tages auf Radio 3.
Und jetzt haben wir hier die Punch Brothers, eine Band mit ungewöhnlicher Besetzung. Mandoline, Banjo, Gitarre, Geige und Kontrabass bei dem Song I Blew It Off.
The sun hits the back of my neck through a crack in the window shade. I keep outside in the ears and eyes of friends I've never met. So I blow it off. I blow it off. There's nothing to say.
Das war der Pianist Víkingur Ólafsson mit einem Satz aus einem Konzert von Johann Sebastian Bach. Haben Sie gehört bei Radio 3. 8.19 Uhr haben wir es. In unserer Podcast- und Radiodebatte der zweite Gedanke, da geht es immer wieder um die anhaltenden Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland. Meine Kollegin Natascha Freundl, die ist Redakteurin und Moderatorin des zweiten Gedankens. Diese Gesprächsreihe, die wird jetzt häufiger im Deutschen Theater in Berlin stattfinden, unter dem Titel Der zweite Gedanke Ost. Der Auftakt dafür ist heute Abend mit der Fragestellung, also im Blick auf den Osten verloren zwischen links und rechts. Natascha Freundl selbst kann uns jetzt mehr dazu erzählen. Hallo Natascha.
Guten Morgen Frank.
Die Reihe Der zweite Gedanke Ost startet ja jetzt parallel zu den Autorinnen-Theatertagen am Deutschen Theater, die da gerade laufen. Gibt es denn da Wechselwirkung zwischen den Theateraufführungen und eurer Debatte?
Ja, unbedingt. Also heute Abend 19:30 wird im Deutschen Theater eine Produktion auch vom Theater Magdeburg gezeigt. Onkel Werner nach Anton Tschechows Onkel Vanya. Autor und regieführend war Jan Friedrich. Und das ist eine kongeniale Adaption dieses Tschechow-Stücks von 1899 auf heutige ostdeutsche Verhältnisse. Und auffällig ist da vor allem, wie gut diese Stimmung der Tschechow-Figuren aus ihrem russischen Dorf auf die ostdeutsche Stimmungslage passt. Also dieser wiederkehrende Tschechow-Satz, das Leben ist so sinnlos und öde, das macht einen fertig. Das ist dann der Ausgangsgespräch für unser Gespräch, das nach der Vorstellung ab 21:30 Uhr im Rangfoyer stattfindet. Mit der Frage, ist diese depressive Gefühlslage typisch ostdeutsch? Und wenn ja, wie kommt das? Und dann wollen wir auch die Frage aller Fragen stellen, warum sind denn Rechtsextreme in Ostdeutschland so erfolgreich, gerade bei jungen Männern?
Und für dieses Gespräch hast du eingeladen einmal die Schriftstellerin Charlotte Gneuss und dann Katharina König-Preuß, die ist Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag. Und ursprünglich sollte auch Marianne Birtler dabei sein, die war bis 2011 Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Aber Marianne Birtler kann jetzt doch nicht kommen, ja?
Ja, genau. Sie musste gestern Nachmittag ganz kurzfristig absagen, krankheitsbedingt. Und nur deshalb haben wir jetzt die Schriftstellerin Charlotte Gneuss auf dem Podium. Also sie hat dann wiederum auch sehr, sehr kurzfristig zugesagt. Was mich freut, also natürlich ist Marianne Birtler ein Verlust für den Abend, aber Charlotte Gneuss bringt eine andere Perspektive mit. Sie ist vielleicht die einzige deutsche Schriftstellerin, die nach der Wiedervereinigung im Westen aufgewachsen ist, aber darüber nachdenkt und schreibt, wie wir uns die DDR erzählen. Also zum Beispiel in ihrem Debütroman Gittersee, der kam 2023 gleich auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis. Sie lebt in Leipzig und mit ihr und Katharina König-Preuß aus Thüringen haben wir eben zwei engagierte Ostfrauen bei diesem DT-Gespräch. Und aus Thüringen kann Frau König-Preuß ja einiges darüber erzählen, wie dort die Politik heute funktioniert, wo die AfD die stärkste Kraft im Parlament ist und CDU und BSW eine Minderheitenregierung haben. Ja, und wir wollen auch darüber sprechen, zum Beispiel, ob nicht neben dem Begriff der Diktatur für die DDR auch der Begriff der Utopie gehört und ob heute nicht auch so viel geklagt wird in Ost wie West, weil wir so eine Utopielosigkeit oder Zukunftslosigkeit haben.
Mhm. Und ich habe es gesagt, das ist jetzt heute der Auftakt für diese Gesprächsreihe. Der zweite Gedanke Ost soll fortgesetzt werden, wird fortgesetzt werden im Deutschen Theater nach der Sommerpause dann im Herbst. Mhm. Kannst du da schon absehen, mit welchen Themen es dann weitergeht?
Ja, also wichtig ist, dass wir den Begriff Ost eben nicht beschränken wollen auf Ostdeutschland, sondern einen sehr weiten Ostbegriff haben. Also gerne Osteuropa und dort die brennenden Themen in den Blick nehmen möchten. Also zum Beispiel die Menschenrechtslage in der Ukraine oder auch die Frage der politischen Gefangenen in Belarus. Also das sind Themen, denke ich, die gerade im Deutschen Theater auch eine lange Tradition haben.
Und heute, ich habe es gesagt, gibt es die Verbindung zu diesem Theaterstück? Wird das immer so sein? Gibt es immer eine Konnektion zu Theaterstücken?
Nicht immer. Also wir stellen die Gesprächsreihe Der zweite Gedanke Ost im Deutschen Theater eher in den Kontext unserer politischen Gegenwart. Und das Theaterstück Onkel Werner heute Abend, das ist eben auch nur der Ausgangspunkt der Debatte, soll also auch ohne Kenntnis des Stücks funktionieren. Das ist nämlich auch schon ausverkauft. Also die Vorstellung 19.30 Uhr, da gibt es keine Karten mehr, aber dann zur Debatte im Rangfoyer ab 21.30 Uhr, da kann man kostenfrei reinkommen. Und wer es heute Abend nicht ins Deutsche Theater schafft, wir zeichnen das Gespräch mit Katharina König-Preuß und Charlotte Gneuss auf und stellen es in den Podcast Der zweite Gedanke. Ab morgen früh und morgen Abend 19 Uhr ist es dann hier auch auf Radio 3 zu hören.
Radio hören ist toll. Live dabei sein heute Abend ist vielleicht noch toller sogar. Und alle Infos dazu finden Sie im Netz oder auch auf der Webseite des Deutschen Theaters zu der Debatte Der zweite Gedanke Ost verloren zwischen links und rechts. Vielen Dank an Natascha Freundl und habt eine angeregte Debatte heute Abend.
Ja, herzlichen Dank.
Und noch ein Hinweis von mir. Wir haben heute Abend hier bei Radio 3 auch eine Sendung zu den Autorentheatertagen. Ich habe es erwähnt, die finden gerade statt im Deutschen Theater. Heute Abend von 18 bis 20 Uhr geht es hier bei Radio 3 um das neue Theater, das dort gerade zu entdecken ist.
Conversa com o sereia, descobri as melodias. É contar segredos de mar, é falando de coisas de amor. É flapando com a sunha com tanto papel. E num conversa com o sereia, descobri as melodias. É contar segredos de mar, é falando de coisas de amor. É flapando com a sunha com tanto papel.
Mayra Andrade war das, Sängerin von den Kapverden mit ihrem Lied Segredo. 8.28 Uhr ist's. Und hier hören wir die Sitar-Spielerin Anushka Shankar. Sie hatte einen berühmten Sitar-Lehrer, ihren Vater Ravi Shankar. Der hat ihr die indische Musiktradition nahegebracht. An der hält Anushka Shankar auch fest, auch wenn sie natürlich mit der Zeit geht. Sie hat eine berühmte Schwester, die Sängerin Nora Jones. Und die beiden hören wir jetzt zusammen mit dem Song Traces of You.
Teardrop.
Tomaszewski in bewährter Weise. Günter Uecker, der Künstler, der ist vor allem durch seine Nagelbilder berühmt geworden. Er war einer der prägendsten Künstler der Gegenwart, war, muss ich sagen, denn Günter Uecker ist jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben.
Uecker wurde 1930 in Wendorf in Mecklenburg geboren, in einem Haus ohne Bilder und Bücher. Nach einem Malereistudium an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee kam er dann 1955 an die Kunstakademie in Düsseldorf und dort lehrte er dann später selbst als Professor. Seine charakteristischen Nagelbilder schuf Uecker ab den 50er Jahren. Er schlug seine Nägel nicht nur in Platten und Bretter, sondern später dann auch als Protest gegen die Bürgerlichkeit in Tisch. Stühle und Klaviere.
Immer dasselbe tun, wie Tüten kleben im Knast oder so. Und daraus dieses Gefühl zu entwickeln. Und da fließen einem merkwürdigerweise Energien zu, die es mir ermöglichen, dann dieses Feld zu machen.
Die Idee dahinter ist sehr einfach. Es kommt auf die Perspektivwechsel und die Dynamik an. Ändert sich der Standort des Betrachters, ändert sich auch das Bild selbst, die Zone von Licht und Schatten. Es ging Uecker also nicht so sehr nur um die Bilder, um die Nägel selbst, sondern vielmehr um die Zwischenräume. Die Bilder sind auf dem internationalen Kunstmarkt heute ein Vermögen wert und hängen in den wichtigsten Häusern für moderne Kunst. Uecker vertrat Deutschland zweimal bei der Biennale in Venedig und erhielt auch das Bundesverdienstkreuz. Gestern ist der Künstler in seiner Wahlheimat Düsseldorf gestorben.
Und jetzt willst du uns eine erstaunliche Studie vorstellen. Dieser Studie zufolge soll Musik stärker auf uns wirken als Umarmungen oder andere körperliche, auch erotische Erfahrungen. Das soll jetzt ein Experiment bei den Dresdner Musikfestspielen erstaunlicherweise gezeigt haben.
Und zwar das Experiment in der Reihe Sound and Science. Das wurde Ende Mai durchgeführt und da haben die Dresdner Musikfestspiele in Kooperation mit der TU Dresden gearbeitet. Und es wurde scheinbar gezeigt, wie intensiv Musik den Körper beeinflusst. Während ein inniger Kuss den Oxytocin-Wert um 50 bis 150 Pikogramm pro Milliliter steigen lässt, hat das Musikhören im Konzert den Wert im Schnitt von 37 auf über 200 Pikogramm Milliliter getrieben. Ja, auch die Musiker selbst haben nach dem gemeinsamen Spiel deutlich erhöhte Werte gezeigt bei der Messung. Deutlicher als nach einer Umarmung. Oxytocin, das ist auch bekannt als das Kuschelhormon und es wirkt stressreduzierend, angstlösend und stärkt das Immunsystem. Die physiologischen Messungen decken sich übrigens auch mit den Eindrücken der Konzertbesucherinnen und Besucher. Viele sprachen von einem starken Gefühl der Verbundenheit mit den Künstlern, wie auch mit dem Publikum selbst.
Also mehr ins Konzert gehen und sich Oxytocin ordentlich ausschütten lassen, ist da die abgeleitete Empfehlung. Heute ist die Eröffnungsfeier für die zweite Dokumentale in Berlin. Morgen wird sie für das Publikum starten. Dokumentale ist ein 10-tägiges Festival, auf dem man engagierte internationale Dokumentarfilme sehen kann. Aber es gibt da zum Beispiel auch Live-Podcasts, es gibt Talks, es gibt Fotoausstellungen und du empfiehlst das.
Es ist ein Festival, das danach fragt, wie dokumentarisches Erzählen in unserer Zeit multipler Krisen eigentlich funktionieren kann. Also es geht um die Klimakrise, um Krieg in Europa, aber auch zum Beispiel um die aktuelle Demokratiekrise und den Rechtsruck auf der Welt. Das Festival will die genannten Formate miteinander verbinden, zum Beispiel Im Osten was Neues. Das ist ein Film über einen Ex-Neonazi, der jetzt ein Fußballteam von Geflüchteten trainiert. Und das wird dann verbunden mit dem Podcast. Die Filmemacherin ist dazu Gast bei einem Podcast namens Aktivkohle. Da geht es um Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Oder es gibt zum Beispiel eine Fotoausstellung über die aktuellen Studentenproteste in Serbien. Und im Gespräch on stage sind dann auch zwei Studentinnen, die diesen Protest mit organisieren.
Wo kommen denn die Filme her, die bei diesem Festival gezeigt werden?
Da gibt es tatsächlich gar keine Grenzen, sagt Leiterin Anna Ramsko-Glawitt.
Unsere Gäste kommen aus der ganzen Welt. Dieses Jahr kommt unser Gast am weitesten her, glaube ich, aus Brasilien mit dem wunderschönen Film Ovidor über ein besetztes Haus in Sao Paulo. Für uns sind Filme, aber auch die Bücher, die wir haben und die Podcasts Fenster in die Welt. Also wir wollen in unsere unmittelbare Nachbarschaft schauen, aber auch weiter weg schauen. Wir wollen mit Menschen ins Gespräch kommen und auch so ein bisschen unsere Neugierde befriedigen, aber auch bei anderen Menschen diese Neugierde entzünden.
Zwei Beispiele, der Film Funk You, der erzählt die Geschichte von Vinyl-Funk-Liebhabern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Es geht da um Sammler, DJs und die vergessenen Beats und zum Beispiel How to Build a Library restaurieren da zwei Frauen eine heruntergekommene Bibliothek in Nairobi. Die war früher nur für Weiße zugänglich, also eine Geschichte über Widerstand, Erbe und auch die Rückeroberung von Räumen. Es geht also wirklich in die ganze Welt.
Morgen geht's los fürs Publikum beim Festival Dokumentale und alle Infos dazu im Netz auf dokumentale.de. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Das Deutsche Symphonieorchester Berlin mit einer europäischen Erstaufführung. The Passion of Octavius Cato. Octavius Cato war Bürgerrechtler und wurde auf offener Straße von einem Weißen erschossen. Der Komponist Uri Caine erzählt diese Geschichte und verbindet Gospel, Jazz, Klassik und Avantgarde. Die Gospelsängerin Barbara Walker ist zu erleben und Uri Caine selbst auch, als Pianist mit seinem Jazz-Trio. Das DSO-Konzert verstärkt die antirassistische Botschaft mit zwei weiteren Werken. Jesse Montgomerys Hymn for Everyone und Mendelssohn Bartholdys Reformationssymphonie. André Raffel dirigiert das Konzert. Das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Am Sonntag in der Philharmonie Berlin und live auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Und hier haben wir The Dip, das ist eine Funk- und Rhythm and Blues Band aus den USA mit dem Song Sleep on It.
It's been a while since we I see you in my dreams. And in my mind, there's a precipice over which my heart careens. And when I'm weak, I want only to drift back into slumber and wonder, baby, when I'm gonna see you again. So let me sleep on it, baby, that's all right. Catch me yawning, darling, I ain't no creature of the night. The Sandman's a-coming, and I ain't gonna put up a fight. I'm just counting down the hours until I can lay my head to rest and dream a dream about you, baby, and your sleepy caress. Let me sleep on it, baby, that's all I wanna do. Fold down in reverie, let me dream only of you, only of you. I can't wait any longer.
Radio 3. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. Nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Und jetzt haben wir Crushed Velvet hier, ein zum Teil gepfiffener Song von Molly Lewis. Die hat mit ihrer Pfeifkunst schon Wettbewerbe gewonnen. 8.45 Uhr ist es geworden. Sie sind hier bei Radio 3 und wir reden über den US-amerikanischen Autor Stephen King. Der ist eine richtige Erzählmaschine. Über 60 Romane hat er geschrieben. Jedes Jahr kommt was Neues von ihm und er ist mit seiner Produktion zu einem der weltweit erfolgreichsten Horror- und Thriller-Autoren geworden, mit über 400 Millionen verkaufter Bücher. Heute wird bei uns ein neuer Stephen King-Roman veröffentlicht. Kein Zurück heißt der und der Literaturkritiker Gerrit Bartels hat ihn für uns gelesen. Hallo Gerrit,
sei willkommen. Ja, hallo Frank.
Um was geht's denn in diesem neuen King-Roman?
Ja, zunächst ist vielleicht einmal bemerkenswert zu sagen, dass King hier wieder seine Privatermittlerin Holly Gibney auftreten lässt und ermitteln lässt. Die kennt man schon aus diversen Büchern, so aus den letzten 10, 11 Jahren. Mr. Mercedes war, glaube ich, der erste Band 2014, wo sie aufgetaucht ist. Und es gab vor 2 Jahren auch einen Roman, der hieß Holly. Da hat sie so ein Kannibalenpärchen verfolgt und zur Strecke gebracht. Und dieses Mal ist sie in 2 Geschichten involviert. Die eine, da ist sie mehr so am Rande eigentlich beteiligt. Da hilft sie einer befreundeten Polizistin. Da geht es um einen Serienmörder, der in Buckeye City, so heißt diese fiktive Stadt, die irgendwo am Eriesee liegt, zweites Schandmal neben Cleveland, wird es mehrmals genannt in diesem Roman. Mhm. Also dieser Serienmörder treibt in Buckeye City sein Unwesen. Der hat angekündigt, viele unschuldige Menschen zu töten, weil er einen zu Unrecht verurteilten Mann ja rächen will. Der ist wegen Pädophilie ins Gefängnis gekommen, stellte sich als unschuldig heraus, wurde dort aber ermordet. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, in die Holly also eigentlich von Anfang an verstrickt ist, da wird sie so als Bodyguard eingestellt von einer feministischen Aktivistin, die so auf US-Tour ist, große Veranstaltungen hat. Und diese Aktivistin wird bedroht von einem radikalen Abtreibungsgegner, Abtreibungsgegnerin, man weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und Holly soll halt eben diese Kate McKay, so heißt die, beschützen. Also es ist eine Menge los in diesem Roman.
Also, und wenn ich dich richtig verstehe, hat hier nicht der Horror-King geschrieben, sondern der Krimi-King war hier.
Das ist also eigentlich wirklich mehr ein Kriminalroman. Es sind eben diese Serienmörder, der Fall des Serienmörders, das ist so klassische Polizeiarbeit, kann man sagen. Da geht es um Tatorte, da geht es um Ermittlungen, wer ist diese Figur, da werden Zeugen befragt. Und auch die andere Geschichte, da will man eigentlich auch wissen, da geht es der Holly darum zu gucken, ja, wer ist diese Person, die da eben dieser Kate McKay, die diese Kate McKay ermorden will. Und das sind so diese Geschichten und man hat auch das Gefühl, dass es ist so, dass Stephen King eben auch in die Köpfe seiner beiden Täter wirklich auch so hineingeht und sie immer wieder, die kommen halt immer wieder zum Zuge, erzählen. Sie haben beide vor allen Dingen so einen Vaterkomplex, haben beide irgendwie ja Probleme mit ihren Vätern. Der eine, der Serienmörder, erzählt, also der kommuniziert auch immer mit seinem Vater. Das wird dann auch immer so groß abgesetzt in Großbuchstaben, wenn der Vater da spricht von ihm. Beide, also dieser Vater ist tot, lange tot und das erinnert so ein bisschen an diese Netflix-Serie Dexter, kennt vielleicht der eine oder die andere. Da geht es auch um einen Forensiker, der auch als Serienmörder unterwegs ist und dann taucht immer so der Vater auf und der gibt eben immer wieder Ratschläge, wie er seinen nächsten Mord machen soll und verüben soll oder ob er das besser lassen soll. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Stephen King sich da, dass er da doch sehr stark inspiriert worden ist von dieser Dexter-Serie.
Und das klingt aber ganz interessant, oder? Wenn aus so verschiedenen Perspektiven erzählt wird und auch die Toten zu Wort kommen?
Ja, es geht also eigentlich ziemlich flott zur Sache. Es sind eben diese beiden Erzählstränge und er erzählt so aus einer autorialen Perspektive heraus, wird dann immer wieder mal ganz, geht ziemlich nah an die Figuren ran. Also das geht so hin und her und man hat auch den Eindruck, es sind ziemlich viele Figuren in diesem Roman. Also es gibt so ein großes Figurentableau, und wo auch immer mal wieder auf die älteren Romane so verwiesen wird, also wo auch Figuren, also aus diesem Holly-Umfeld, also die kommen aus den älteren Romanen auch und da wird auch auf die Fälle verwiesen. Spielt aber nicht so eine enorme Rolle. Und diese beiden Stränge werden dann verbunden durch noch so eine andere Geschichte über so eine Soul-Sängerin, die in Buckeye City einen großen Auftritt hat. Und das ist so quasi der Missing Link zwischen diesen beiden Strängen, sodass dann irgendwann alles aufeinander zuläuft.
Stephen King, der Autor, hat sich zuletzt auch hervorgetan, also nicht nur durch seine Romane, sondern auch als scharfer Kritiker von Donald Trump und seinem Stil. Schimmert das in diesem Roman auch durch? Bei Holly, dem Roman vor 2 Jahren, war das ja noch so.
Da war das wirklich so eine Abrechnung mit der Pandemiepolitik aus der ersten Amtszeit von Donald Trump. Diesmal fällt ja 2-3 Mal der Name Trump, aber da gibt es keine Tiraden gegen. Also das Gesellschaftskritische, wenn man so will, das ist eben diese Geschichte um diese Kate McKay, die eben auf diesen Veranstaltungen sich für die Frauenrechte einsetzt und eben immer wieder mit diesen radikalen Abtreibungsgegnern zu tun hat. Das ist so, steht eigentlich so im Zentrum ja, dieses aktuellen Problemfeldes von King. Am Ende seines Romans listet er auch diverse Menschen auf, die eben zu Tode gekommen sind, die eben umgebracht worden sind von Abtreibungsgegnern, so angefangen mit so einem Abtreibungsart. Ist aber auch schon ein paar Jahre her, so 20 Jahre her, der eben wirklich ermordet worden ist, weil er eben Abtreibung vorgenommen hat. Das andere, was auch ganz interessant ist, dass sich King anscheinend immer feministischer gibt, weil die Figuren in diesem Roman sind vor allen Dingen, also die wichtigen Figuren sind vor allen Dingen weibliche Figuren, weibliche Hauptfiguren, und die beiden Männer, die eben hier wirklich von Bedeutung sind, das sind eben die Täter, die eben wirklich beide so ihre Defekte haben. Das scheint so bei King auch wirklich so ein Gesinnungswandel vonstatten gegangen sein, weil eigentlich kennt ihn eigentlich auch als einen Autor, der wirklich gerne ja eben männliche Helden eben so zum Zuge kommen lässt.
Stephen King ist ja hier durchaus auf längerer Strecke unterwegs. 640 Seiten hat das Buch, wobei für ihn ist das ja eher so Mitteldistanz. Ja. Wie spannend ist das denn auf dieser langen Strecke?
Es dauert ein bisschen, bis er diese Geschichten so in die Spur gesetzt hat. Also man hat manchmal schon das Gefühl, es könnte ein bisschen schneller gehen. Und Spannung bezieht dieser Roman vor allen Dingen daraus, dass man wissen will, gerade bei dem Serienmörder, also was hat der für eine Identität? Wer ist das eigentlich? Was treibt ihn? Was motiviert ihn? Das ist so das eine. Und wo es dann wirklich, was wirklich großartig ist, sind so die letzten 100, 150 Seiten, wenn man es dann so weit geschafft hat. Da geht es dann wirklich schnell zur Sache. Das ist wirklich ein toller Showdown. Und da merkt man, also was King eigentlich dann doch für ein großartiger Thriller-Autor ist. Grundsätzlich, du hast es schon gesagt, also ich finde eigentlich auch, die Romane sind immer eine Spur zu lang bei ihm. Er ist ein besserer Kurzgeschichtenerzähler, da bringt er die Sachen, also die Geschichten wirklich mehr auf den Punkt. In diesem Fall kein Zurück. Ich würde sagen, das ist ein passabler Roman. Es gehört sicher nicht zu seinen besten. Aber gut, was bedeutet das bei King mit seinen vielen Büchern? Er schreibt sicher schon wieder an seinem nächsten Buch.
Wie gesagt, 60 sind es schon. Und der neue von Stephen King heißt Kein Zurück, wurde übersetzt von Bernhard Kleinschmidt, ist im Penguin Verlag erschienen mit 640 Seiten. Wie gesagt, 28 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Gerrit Bartels. I want you to get together. Thank you. Das ist die britische Sängerin und Songschreiberin George Smith, hier mit dem Klassiker Rose Rouge von Ludovico Navarre. Und hier jetzt ein betörendes Stück des französischen Elektro-Duos Air. Und das Stück ist auch so bezwingend durch die Stimme von Beth Hirsch, die hier diesen Song aufgenommen hat, All I Need.
His way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate.
Herausragender Geiger. Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern, heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher, jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. am Freitag, 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3, wie es euch gefällt. 9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau, Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt von Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle Uka.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
In Österreich wird nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit einer dreitägigen Staatstrauer der Opfer gedacht. Um 10 Uhr soll es eine Schweigeminute geben. Außerdem sind viele politische und gesellschaftliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Ein 21-Jähriger hat gestern an seiner ehemaligen Oberschule 10 Menschen und anschließend sich selbst getötet. Das Motiv ist unklar.